Deutschlandfunk. Der Tag.
Als erster europäischer Regierungschef seit Ausbruch des jüngsten Hamas-Terrors ist Olaf Scholz an diesem Mittwoch zu Gast im Nahen Osten. Morgen trifft dann auch US-Präsident Joe Biden ein. Da wird der Kanzler schon wieder weitergereist sein Richtung Ägypten. Und zuvor hat er heute Morgen in Berlin den jordanischen König getroffen. Auch dieses Gespräch kreiste natürlich um den drohenden Krieg zwischen Israel und Hamas. Alles hängt mit allem zusammen. Das betrifft alle Nachbarländer und macht diese Region deshalb politisch so brisant. Es geht um Terrorangst, um die Sorge von neuen Geflüchteten vor Hunger und Armut. Droht da also jetzt ein ganzer Flächenbrand? Bei dieser Frage rückt der Libanon besonders in den Fokus. Das Land hat eine Schlüsselrolle und über die sprechen wir gleich, wie auch über die Hisbollah. Danach geht es um teures Papier, um KI und andere Krisen und die Frage, warum das Lesen trotzdem weiterhin so viel Spaß macht. Wir reden über die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. 1982, da war Israel gerade im Libanon einmarschiert, wird die Hisbollah gegründet auf Initiative Irans. Übersetzt bedeutet der Name Partei Gottes. Im Westen wird die Hisbollah als Terrororganisation eingestuft. Sie ist seit Jahrzehnten ein maßgeblicher Akteur im Nahostkonflikt und sie steht in diesen Tagen besonders unter Beobachtung. Hören wir den Terrorismusexperten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Im Moment achte ich vor allem auf das Wort Hisbollah, also gar nicht so sehr auf den Gazastreifen oder auf Israel, sondern vor allem auf die Reaktionen aus dem Norden. Die wichtigste Frage ist meines Erachtens dieser Tage, ob tatsächlich die Hisbollah, so wie sie selbst angekündigt hat, im Falle einer Bodenoffensive in Gaza in diesen Konflikt eingreift. Ich denke, dass diese Frage nach der Eskalation, die Frage nach einem Zwei- oder sogar Drei-Fronten-Krieg im Moment die wichtigste ist für die nächsten Tage.
Guido Steinberg war das also, Terrorexperte und Islamwissenschaftler. Seine These: achtet auf den Libanon, ein Land, das nördlich von Israel liegt und in dem de facto die Hisbollah-Miliz das Sagen hat. Und ein Land, aus dem schon seit Tagen wieder Raketen auch in Richtung Israel fliegen. Vor Ort im Libanon war vor wenigen Tagen mein Kollege Moritz Behrendt und jetzt bist du bei uns in der Leitung in Berlin, zurück gerade aus dem Nahen Osten. Hi Moritz.
Grüße dich aus Berlin.
Froh, wieder hier zu sein?
Naja, einerseits habe ich als Journalist irgendwie den Anspruch, nah dran zu sein, wenn Wichtiges in der Weltgeschichte passiert, mit Leuten zu sprechen, die davon direkt betroffen sind. Aber die Frage ist, wie nah da dran? Vor ein paar Tagen war ich im Süden Libanons unterwegs, also direkt an der Grenze zu Israel. Als ich da war, war es sehr angespannt, aber ruhig. Aber zwei Tage später ist ein Kameramann von der Nachrichtenagentur Reuters, Issam Abdallah, getötet worden, allen Anzeichen nach durch eine Rakete aus Israel. Und da fragt man sich dann schon, muss man so nah dran sein? Insofern bin ich froh, wieder hier zu sein.
Wie hast du dich denn geschützt?
Mit Helm und Schutzweste, die hatten wir immer dabei. Das muss auch sein, aber auch der Kameramann von Reuters hatte solche Sachen an. Auf seiner Schutzweste stand Großpresse drauf. Er war mitten in einer Live-Übertragung. Also auch dieser Schutz ist endlich.
Diese These von Guido Steinberg, die wir da eben gehört haben, diese Sorge vor einem Zwei-, Guido Steinberg sagt sogar Drei-Fronten-Krieg, teilst du die?
Ja, die teile ich. Allerdings ist es aktuell wirklich immer noch viel Spekulation. Und da ist es schon wichtig zu sagen, gucken wir doch auch ganz stark weiterhin nach Gaza. Dort werden derzeit von Israel Orte bombardiert. Von dort aus schießt die Hamas weiter Raketen ab. Von dort aus flüchten Leute. Und so richtig wissen sie nicht, wohin. Zum Beispiel Ägypten hat die Grenze noch nicht geöffnet, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten flüchten können. Aber die Sorge, dass auch die Hisbollah ganz massiv aus dem Libanon und möglicherweise, das wäre dann die dritte Front, auch aus Syrien in Israel angreift und zwar massiv, die ist real.
Vielleicht machen wir noch vorweg ein bisschen Begriffsklärung, weil wir JournalistInnen uns ja jetzt seit 10 Tagen kaum noch mit einem anderen Thema so intensiv beschäftigen, wie gerade mit der Krise im Nahen Osten und dem drohenden Krieg. Wenn wir also immer von Zwei- oder Drei-Fronten-Krieg sprechen, dann ist natürlich zum einen die Grenze zwischen Gaza und dem Staat Israel gemeint, aber eben auch die Grenze zwischen Israel und dem Libanon im Norden. Ja, wenn Guido Steinberg von einem Drei-Fronten-Krieg sogar spricht, welches dritte Land meint er dann?
Das dritte Land wäre Syrien. Auch dort gibt es eine Grenze über die Golanhöhen. Das ist ein Gebiet, das Syrien für sich beansprucht, das aber von Israel besetzt ist. Und auch dort sind in den letzten Tagen immer schon wieder Raketen aus Syrien auf israelisches Gebiet oder auf diese Golanhöhen abgefeuert worden. Und genauso hat Israel auch schon Ziele in Syrien, etwa die Flughäfen in Aleppo und Damaskus, bombardiert.
Nun gelten Israel und Libanon seit der Staatsgründung, das muss man sich mal klar machen, seit der Staatsgründung Israels 1948 gelten sie als offiziell im Krieg. Ist es da überhaupt vorstellbar, in so einer angespannten Lage wie jetzt, dass die Hisbollah aus dem Libanon nicht eingreift in den drohenden Krieg?
Nun, im Prinzip hat sie ja schon eingegriffen. Sie hat Ziele in Israel nahe der Grenze angegriffen. Das klingt jetzt so ein bisschen zynisch. Bislang sind das mehr oder weniger kleine Feuergefechte. Israel antwortet darauf ebenfalls mit Raketenbeschuss im Süden Libanons. Aber es ist alles bislang in Grenznähe. Es gab schon Tote. Und diese Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah, die hat es über die letzten Jahre schon ganz, ganz oft gegeben. Das ist fast so eine, es ist ein blöder Begriff, aber es ist fast so eine Art Spiel, für das es klare Regeln gibt. Wenn die Hisbollah dort angreift, greift Israel an der anderen Seite dort an. Und diese Linien sind inzwischen schon in Teilen überschritten worden, aber bislang ganz leicht. Und die große Frage ist, wird Hisbollah möglicherweise massiv, also mit vielen, vielen Raketen, auch Städte weit im Landesinneren Israels angreifen? Und das wäre die ganz große Eskalation. Und da, ich mag den Begriff nicht so sehr vom Flächenbrand, da wäre dann wirklich die Gefahr da, dass ganz viele Staaten an diesem Krieg mitbeteiligt sind.
Und während wir beide hier gerade miteinander sprechen, 15.11 Uhr haben wir es im Moment, da schickt mir der Philipp May, der heute die Redaktion macht von diesem Podcast, eine Meldung, dass durch israelische Raketen 4 Menschen im Südlibanon getötet worden sind. Und ich habe umgekehrt vor wenigen Minuten, bevor wir unser Gespräch hier begonnen haben, noch gelesen, dass der israelische Grenzort Metulla vom Libanon aus mit einer Panzerabwehrrakete angegriffen worden ist. Es bestätigt also direkt auf den Punkt, was du uns gerade schilderst, dass es Bomben und Raketen ja schon die ganzen Tage jetzt gibt. Du hast aber gerade gesagt, da würde ich noch mal nachfragen gerne, dass du das Wort Flächenbrand gar nicht so gerne magst. Warum nicht?
Nun, die einzelnen Staaten in der Region haben auch ein nationales Interesse. Und dieses nationale Interesse ist im Prinzip nicht in irgendeinen Krieg hineingezogen zu werden. Das gilt für den Staat Libanon, der hat keine vernünftige Regierung. Das gilt auch für Syrien, die nun schon sowieso im Krieg sind. Das gilt für Jordanien, das gilt für Ägypten, für alle die Nachbarländer Israels. Die wollen aus nationalem Interesse, weil es ihnen auch wirtschaftlich zum Teil schon schlecht genug geht, am liebsten mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben. Aber das geht natürlich nicht, weil es die direkten Nachbarländer eines Kriegsgebiets sind.
Und wenn wir nun davon ausgehen, dass andere Nachbarländer auch mit reingezogen werden in dem Moment, wo die Bodenoffensive im Gazastreifen beginnt der israelischen Armee, wie würde denn so eine Kettenreaktion in der ganzen Region aussehen?
Die Befürchtung ist, das ist kein absoluter Automatismus, also das muss nicht passieren, aber die Befürchtung ist, und das hat die Hisbollah auch schon angedeutet, wenn auch nicht ganz direkt selber gesagt, dass sie dann massiv mit Raketen in Städten Israels angreift. Und die Hisbollah, die ist theoretisch viel militärisch stärker als die Hamas, gilt auch als besser ausgebildet und viele haben in Syrien im Krieg schon Kriegsverbrechen begangen, muss man sagen, gegen die Gegner des Assad-Regimes. Dort sind sie verbündet mit der Regierung von Bashar al-Assad und auch mit dem Iran und mit Russland. Und wenn die dann angreifen, dann, so ist die Befürchtung, würde Israel massiv zurückschlagen. Und zwar vielleicht nicht nur die Stellungen der Hisbollah, die Militärstellungen, sondern auch Städte im Süden Libanons, möglicherweise im ganzen Land Libanon, aber auch im Nachbarland Syrien. Und da gäbe es dann wieder Gegenreaktionen und das wäre diese Kettenreaktion.
Kannst du mir erklären, Moritz, warum auf der einen Seite Hisbollah und der eng verbündete Iran sind schiitische Muslime, die Palästinenser sunnitischen Glaubens? Wie passt das eigentlich zusammen, wenn zugleich alle drei verbündet sind?
In der eigenen Rhetorik nennen sie sich die Achse des Widerstands. Sie sagen, sie sind die einzigen, die wirklich noch Widerstand gegen die zionistischen Feinde, so wie sie Israel oft bezeichnen, leisten, was andere, zum Teil sunnitische Staaten in der Region, nicht mehr tun. Und die Hamas-Führung hatte immer mal wieder Unterschlupf gefunden in den verschiedensten Ländern. Zum Teil in Katar, da sind einige auch noch immer, zum Teil in der Türkei, zum Teil auch in Syrien. Da waren sie bei sunnitischen Staaten zu Gast, aber waren auch nicht wirklich mehr willkommen oder nicht im gleichen Maße mehr willkommen. Und das hat der Iran und das hat die Hisbollah sehr gern aufgegriffen und gesagt, schließt euch unsere Achse des Widerstands an. Der gehören übrigens auch noch weitere Milizen an, im Irak zum Beispiel oder im Jemen.
Dann kommen wir mal auf die rege Reisediplomatie, die jetzt seit einigen Tagen ja eingesetzt hat. Die deutsche Außenministerin war am Freitag schon in der Region. Heute ist Bundeskanzler Olaf Scholz in Israel eingetroffen. Und es kommt ja in diesen Tagen für PolitikerInnen auf jedes Wort an in diesem Konflikt. Deutschland ist natürlich enger Verbündeter Israels. Aber der Bundeskanzler hat zugleich auch das Folgende heute vor seiner Abreise noch einmal deutlich gemacht.
Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht Hamas. Und die Hamas hat kein Recht, für sie zu sprechen. Die palästinensische Bevölkerung Gaza, auch sie ist Opfer der Hamas.
Ja, also wohl bedachte Worte. Und doch gilt natürlich gerade Deutschland als engster Verbündeter neben den USA. Sind damit eigentlich die USA und Deutschland für die arabischen Staaten vertrauenswürdig?
Ich glaube in weiten Teilen nein und nicht mehr. Die USA und Deutschland werden klar als Partei in diesem Konflikt wahrgenommen, als Partei auf Seiten Israels. Sehr wohl wurde wahrgenommen, dass gerade Joe Biden, aber auch der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken in den letzten Tagen in ihren Formulierungen sehr stark auch auf das Leid der Palästinenser eingegangen sind. Das wurde sehr wohlwollend wahrgenommen. Aus Deutschland sind diese Töne von Scholz jetzt noch relativ neu. Auch das wird hoffentlich wohlwollend wahrgenommen. Aber die USA werden natürlich vor allem ernst genommen, weil sie die militärisch stärkste Großmacht sind und dort auch in die Region schon Kriegsschiffe entsandt haben. Bei Deutschland ist tatsächlich einiges an Vertrauen in der arabischen Welt verloren gegangen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, Diplomaten sind doch eigentlich dazu da, um zu vermitteln. Aber als Vermittler fallt ihr jetzt aus.
Weil du gerade sagst, du hast mit Leuten gesprochen, Moritz. Als du vergangene Woche in Beirut unterwegs warst, wie hast du denn die Stimmung in der Bevölkerung eigentlich wahrgenommen in dieser angespannten Lage jetzt?
Die sind ganz groß in Sorge, auch in der Hauptstadt Beirut. Das ist vielleicht 150 Kilometer, vielleicht noch nicht mal das Land ist ja wirklich sehr klein, vom Süden entfernt. Und die Sorge, dass auch ihr Land von Bomben getroffen werden könnte, ist extrem groß. Es gibt ganz viele Menschen, die sitzen auf gepackten Koffern. Die haben auch Angst, dass ihr Flughafen vielleicht dicht gemacht wird. Der ist im Süden der Hauptstadt Beirut. Und wenn der Flughafen dicht wird, gibt es aus diesem Land im Prinzip keinen Weg mehr raus, außer möglicherweise über Syrien. Und Syrien ist nun auch seit mehr als 10 Jahren ein Kriegsland. Das ist schon eine sehr, sehr große Sorge. Es gibt aber auch andere Leute, die mir gesagt haben, unser Land ist eh schon so kaputt, da kann auch ein Krieg nichts mehr viel schlimmer machen. Da kann man vielleicht dran erinnern, dass es vor knapp 3 Jahren eine Riesenexplosion im Hafen von Beirut gegeben hat, mit vielen Toten und mit wahnsinnigen Schäden. Und von dieser hat sich das Land bis heute nicht erholt.
Vielen Dank für deine Schilderungen. Moritz Behrendt war das, hat gerade ein paar Tage ausgeholfen als Vertretung im ARD-Studio in Kairo und ist jetzt zurück im Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur in Berlin. Und dort haben wir dich erreicht. Danke, Moritz, für deine Eindrücke.
Danke euch.
Mehr als 4.200 Aussteller aus 95 Ländern haben sich angemeldet. Die Frankfurter Buchmesse öffnet an diesem Mittwoch zunächst für Fachbesucher und am Wochenende auch für das Publikum. Am Sonntag endet sie dann mit der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an den indisch-britischen Autor Salman Rushdie. Und bereits gestern am Montag wurde der Österreicher Tonio Schachinger mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichnet für seinen Roman Echtzeitalter. So richtig Freude kann Tonio Schachinger aber gerade nicht empfinden, wegen der Lage im Nahen Osten.
Also es macht mich wirklich fertig, die Nachrichten zu sehen, und ich nehme an, Ihnen geht es genauso. Und ich habe auch sonst nichts dazu beizutragen zu einer Lösung, außer dass ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, dass Leute nicht umgebracht werden und dass auch in Europa und überall anders sonst Jüdinnen und Juden sich sicher fühlen können. Und das ist sehr beschämend, und das hat natürlich nichts mit dem Buchpreis zu tun. aber es irgendwie muss ich trotzdem was sagen und das war es jetzt aber auch schon. Vielen Dank.
Ja. Jan Drees, da haben wir ihn gerade gehört.
Also es geht schon los. Also damit, wir steigen mit dem Ton ein.
Wir steigen mit dem Ton ein. Den wollte ich dir auch gerne vorspielen. Ich will dich aber erstmal vorstellen hier im Podcast heute. Jan Drees, Literaturredakteur, war hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir haben uns verabredet, über die Frankfurter Buchmesse zu sprechen. Wir wollten jetzt kein Gespräch über den Buchpreisträger machen, den wir da gerade gehört haben, Tonio Schachinger aus Österreich. Aber das, was er jetzt gerade gesagt hat, dass er es im Grunde kaum noch im Moment schafft, die Nachrichten zu gucken, wie es, glaube ich, vielen von uns gerade geht, mit Blick auf Nahost, das bildet doch eine ganz gute Überleitung vom Gespräch, das wir eben über Israel und Libanon geführt haben, hin zum Gespräch mit dir über die Buchmesse, wo wir auch gesagt hatten, lass uns doch mal darüber reden, was macht so eine Buchmesseneröffnung eigentlich im Moment in solchen Zeiten, wo alle sich nur noch von Krisen verfolgt fühlen. Welche Rolle spielt so eine Buchmesse da eigentlich? Das ist ja unser Thema in den kommenden Minuten. Kannst du das, was Tonio Schachinger da gerade gesagt hat, nachvollziehen?
Ich glaube, jeder Mensch, der fühlt, kann nachvollziehen, was Tonio Schachinger da sagt. Was er dort ja sehr klar artikuliert ist, ich bin überfordert und überfordert zu sein in diesen Zeiten ist etwas Höchstverständliches. Nachrichten zu gucken fällt schwer, geradezu unmöglich erscheint es, in soziale Netzwerke wie X, früher Twitter, zu schauen, dort dann möglicherweise auch noch Videos aus Israel oder aus dem Gazastreifen zu sehen. Da versagt dann auch jede literaturkritische Kenntnis, jedes Werkzeug, das wir haben, um so etwas aufzuschlüsseln als Literaturkritikerinnen und Kritiker. Er selber hat ja auch gesagt, Tonio Schachinger, das hat jetzt eigentlich mit dem Buchpreis nichts zu tun. Und dahinter steckt natürlich eine Sehnsucht. Wie schön wäre es doch, wenn der Buchpreis das bestimmende Thema dieser Tage wäre. Da wird der wichtigste literarische Preis dieser Tage in Deutschland verliehen. Alle berichten darüber, in allen Nachrichten ist es. Bei uns war er ja auch überall, im Büchermarkt kommt er vor, in Informationen am Morgen wurde darüber gesprochen. Aber selbst diese große literarische Nachricht, die eigentlich ein Grund zur Freude ist, tritt in den Hintergrund gegenüber der Nachrichten, die wir gerade bekommen, die wir teilweise auch nicht einordnen können. Und die Buchmesse ist jetzt die Möglichkeit, dieser Angst, die wir alle haben, und dieser Konfusion einen Raum zu geben, um zu sprechen. Denn das ist ja das, was wir gerade brauchen, das Gespräch, um uns zu verständigen, um uns möglicherweise auch zu trösten, um uns zu vergewissern, und die Buchmesse auf der einen und die Literatur oder auch die Bücher auf der anderen Seite können zu diesem Diskurs und auch möglicherweise zu einer Beruhigung dieser Furcht, die ja spürbar ist in dem, was Tonio Schachinger gesagt hat, so können dazu beitragen, dass etwas beruhigt wird, ja.
Das klingt jetzt schon wie eine Art Plädoyer, warum es so wichtig ist, dass wir auf diese Buchmesse draufschauen. Und du hast auch schon, als wir uns heute Morgen verabredet haben für diesen Podcast, hast du gesagt, das Wort ist doch entscheidend, die Sprache ist entscheidend. Lass uns mal ein bisschen wegkommen von den Bildern. Und wenn wir beim Wort sind, dann sind wir natürlich ganz schnell bei der Sprache, beim Radio, aber eben auch beim Buch. Was ist denn für dich dieses Jahr das Besondere, das Wichtige auf dieser Frankfurter Buchmesse?
Die Frankfurter Buchmesse stand immer unter dem Diktum der Freiheit des Wortes. Das heißt, dass Dinge ausgesprochen werden. Und darunter steht auch die gesamte Literatur. Die Literatur war immer ein Ort, an dem Gedanken ausprobiert wurden, wo auch im spekulativen Raum mal Dinge gesagt werden konnten, die man normalerweise nicht im politischen Diskurs beispielsweise sagen kann. Das heißt, diese Buchmesse, in der ja Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, das heißt Frankfurter Buchmesse, aber es ist ja eigentlich eine Weltbuchmesse, ist der Ort, an dem wir uns jetzt begegnen. Und hier müssen wir uns begegnen. Und wir begegnen uns in einem sicheren Raum. Wir sind nicht in Israel mit dieser Buchmesse. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, abseits der Gefahr vor Raketenangriffen oder Terroranschlägen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist eine Chance dieser Messe. Es werden garantiert arabische Verlage, sie sind zumindest angemeldet auf der Messe sein. Es sind auch immer auf dieser Messe israelische Verlage. Es gibt also rein theoretisch die Möglichkeit zur Verständigung über die Sprache. Und wir hoffen ja alle sehr, dass es bei dieser Verständigung über die Sprache bleibt. Es gibt selbstverständlich ja doch eine Angst, dass mehr passieren könnte auf dieser Messe. Also es ist eine Messe der Furcht auch. Und ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, bis zum kommenden Sonntag miteinander ins Gespräch zu treten und eben auch nicht nur über die schrecklichen Terrorangriffe, sondern wir können auch ins Gespräch kommen über das Schöne, das Wahre und das Gute, über ja das, was Abdulrazak Gurnah letztes Jahr, als ich ihn getroffen habe, der Literaturnobelpreisträger, mir gesagt hat: Wir müssen aufhören, immer von den anderen zu reden. Was die Menschen derzeit in Nahost erleben, sind allgemein menschliche Erfahrungen. Da wird gelitten. Und diese allgemein menschlichen Erfahrungen können wir natürlich über Literatur mit dem Herzen aufnehmen.
Ich finde das ganz spannend, dass just in diesen Tagen, wo wir so viel über das den richtigen Ausdruck sprechen, über Parteinahme, über die Haltung, beiden Seiten gerecht werden zu wollen. Also ich bin jetzt wieder beim Thema Nahost, dass du eigentlich das Ganze mal umdrehst und sagst, nein, auf der Buchmesse gibt es die Chance, nicht wieder in dieses Gegeneinander zu treten. Ihr müsst aber auch die palästinensische Seite sehen, ihr müsst aber auch die israelische Seite sehen, sondern dass du, wenn ich dich richtig verstehe, eine Chance siehst, dass man in Frankfurt miteinander ins Gespräch kommen kann, ohne dass es nur von Schuldzuweisungen begleitet ist, dass der oder die falsche Haltung hat.
Und trotzdem wird natürlich genau darüber diskutiert. Also mit Blick auf die Anschläge in Israel hat die Buchmesse kurzfristig das Programm ja auch geändert. Also es wird in diesem Jahr verstärkt um jüdische und israelische Themen geben, um jüdische und israelische Stimmen, die wir hören werden. Unter anderem ist für Mittwoch eine Podiumsdiskussion des PEN Berlin mit dem Titel In Sorge um Israel geplant. Dort wird dann auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth sein. Also es geht nicht um Schuldzuweisung, natürlich. Gleichzeitig geht es aber auch um Solidarität. Also die Literaturbranche war ja auch immer ein Ort, in dem Solidarität mit anderen gelebt, ausgesprochen, diskutiert wurde. Und das erhoffe ich mir jetzt auch von dieser Buchmesse, dass wir Solidarität erfahren. Solidarität untereinander als Branche, Solidarität, aber auch Solidarität mit den Menschen, die leiden und natürlich hier ganz besonders Solidarität mit Israel, aber das greift ja die Buchmesse auch tatsächlich auf und das wird diese Buchmesse auch begleiten.
Mhm. Welche anderen Themen sind denn auf dieser Frankfurter Buchmesse noch wichtig? Oder Länder? Wir haben da ein Gastland.
Stimmt, wir haben das Gastland Slowenien. Da sind wir wieder bei dem Buchpreis eigentlich. Das Gastland, großes, schönes Thema. Ja? Ein Land mit 2 Millionen Einwohnern, ein absolut literarisches Land. Ein Land, in dem die Lyrik blüht. 300 Lyrikbände erscheinen jährlich in Slowenien, in diesem kleinen Land. Und wir haben über einige dieser LyrikerInnen auch schon gesprochen. Wir werden unter anderem am Freitag auf der Buchmesse ein Lyrikgespräch aufnehmen. Da geht es dann auch um Anna Pepelnik, einer 1979 in Ljubljana geborenen Dichterin. Wir senden das dann am Dienstag kommender Woche hier im Büchermarkt nach. Das heißt, es gibt viel zu entdecken mit dem Gastland, aber auch dieses Gastland tritt dann wieder zurück gegenüber der Ereignisse, der politischen Ereignisse, die wir gerade haben. Aber es lohnt sich dann vielleicht doch, und das bietet die Buchmesse ja auch, mal hin und wieder zu schauen, was macht dieser Gastlandauftritt, was machen die Autorinnen und Autoren aus Slowenien, die da sind. Also ich glaube, dass wir da auch die Möglichkeit haben, ein wenig zur Ruhe zu kommen, indem wir uns mit dem anderen beschäftigen. Gleichzeitig ist die Buchmesse natürlich ein Ort, an dem nicht nur über Literatur gesprochen wird, es wird auch gesprochen über Sachbücher. Wir hören ja jetzt derzeit überall, dass Sachbücher boomen. Es gibt eine Sehnsucht nach verlässlicher Information. Ein Buch, das beispielsweise dieser Tage erscheint, von Christopher Clark, blickt auf den Frühling der Revolution in den Jahren 1848-49. Haben wir übrigens diese Woche Sonntag als Buch der Woche, vorgestellt von Florian Felix Wey. Und es wird natürlich auch gesprochen, wie immer, über die Krise der Buchbranche. Die Buchbranche ist in der Krise, seitdem es sie gibt. Auch jetzt wird natürlich wieder diskutiert, gibt es mehr oder weniger Leserinnen und Leser? Wie gehen wir um mit neuesten Entwicklungen, wie beispielsweise auch der künstlichen Intelligenz, über die ja derzeit sehr viel gesprochen wird?
Da hast du mir ganz viele Brocken jetzt hingeworfen. Ich möchte einen kleinen Spoiler dazwischen schieben, nämlich den Büchermarkt, den du erwähnt hast. Das Ganze immer im Deutschlandfunk-Radioprogramm nachmittags ab 16.10 Uhr und natürlich jederzeit dann in unserer DLF-Audiothek zum Nachhören für alle Bücherwürmer und InteressentInnen der Frankfurter Buchmesse. So, jetzt versuche ich das ein bisschen zu sortieren, was du eben noch an Aspekten angesprochen hast. Würde mal gerne beginnen mit der Frage, was interessiert dich denn am meisten auf der Buchmesse dieses Jahr? Gibt es da ein Land, ein Buch?
Ich werde tatsächlich die politischen Entwicklungen besonders verfolgen, obwohl sie eigentlich nicht meinen professionellen Bereich betreffen. Ich bin ja Literaturkritiker. Ich schaue mir an, ob ein Text gut ist oder nicht. Aber selbstverständlich bin ich ja auch ein Mensch, der Medien konsumiert. Ja, Deutschlandfunk hört beispielsweise oder die FAZ liest oder die Süddeutsche Zeitung dieser Tage, um verlässliche Informationen zu bekommen, um irgendwie in diesen Diskurs einzusteigen. Und ich freue mich auf viele Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen, mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern und weiß jetzt schon, es wird um die aktuelle Weltlage gehen. Da kommt man nicht drum herum. Ich nutze die Buchmesse aber auch, um zu schlendern. Also das sind ja mehrere Hallen. Das muss man sich vorstellen. Das ist ja ein riesiges Messegelände und es ist wie eine gigantische Buchhandlung. Überall Bücher, Bücher, Bücher. Und man würde man ja denken, naja, als Literaturredakteur kriegt man doch alle Bücher und man weiß doch Bescheid. Man kriegt vorher von den Verlagen gesagt mit sogenannten Vorschauen, was erscheint im nächsten Programm. Also das haben wir ja alles auf dem Schirm. Aber man kann da von Stand zu Stand, von Halle zu Halle schlendern. Und ich weiß jetzt schon, es werden Dinge passieren, die überraschend sind. Ich werde Bücher kennenlernen, die zum Beispiel nicht übersetzt sind. Bücher, die in anderen Ländern bereits erschienen sind, die mich auf einmal interessieren. Das kann ein Bildband sein, das kann aber auch ein Gespräch sein mit einem Autor, von dem ich noch nie gehört habe. Man stolpert dort ja die ganze Zeit lang über interessante Menschen und darauf freue ich mich, mit diesen ganzen interessanten Menschen ins Gespräch zu kommen.
Wir haben, das Wort Krise ist jetzt schon viel gefallen, auch in unserem Wort, aber auch die Branche selbst, um die es hier geht auf dieser Messe, hat ja auch schon ihre ganz eigenen Krisen in den letzten Jahren durchgemacht. Von Corona wollen wir da gar nicht reden. Vorher haben schon alle gesagt, es kauft ja keiner mehr Bücher, es liest ja keiner mehr und die Jugend guckt sowieso nur noch auf den Bildschirm, am liebsten auf den Handybildschirm. Ist das jetzt dieser ganze Literaturbetrieb, ist das auch ein einziger großer Jammerhaufen? Ist das übertrieben oder ist das berechtigt, dass man sagt, insgesamt steckt das Buch eigentlich in der Krise?
Die Literatur ist ein sehr empfindsames Medium und die Leserinnen und Leser von Literatur sind empfindsame Menschen. Je mehr Literatur man liest, umso empfindsamer wird man normalerweise und eben nicht abgestumpft. Dadurch wird man auch möglicherweise empfänglicher für Krisen und diese Krisen irritieren auf eine besondere Art und Weise das eigene Bewusstsein. Es wird viel geklagt, das stimmt. Gleichzeitig gibt es unglaublich tolle Entwicklungen. Also es gibt beispielsweise auf TikTok ganz viele junge Menschen, die sich mit Büchern beschäftigen, die Bücher vorstellen, die Bestseller durch ihre Vorstellungen sogar generieren. Also es gibt Menschen, die lesen. Natürlich wird jetzt wieder darüber gesprochen, liest denn die Jugend das Richtige? Da kann ich immer nur sagen, naja, was ich so mit 14, 15, 16 gelesen habe, das war jetzt auch nicht Goethe, das war dann der ganze Charles Bukowski, da schäme ich mich jetzt inzwischen für. Das fand ich damals alles toll. Ich habe vor 2, 3 Jahren Bukowski nochmal wieder gelesen, außer einem Roman von ihm ist das meiste doch eher zweifelhaft und auch absolut redundant. Also es gibt Leute, die sich nach wie vor für Bücher interessieren. Es gibt junge Leute, die sich für Bücher interessieren. Es gibt Menschen, die offensichtlich eine Sehnsucht haben nach Sachbüchern. Es gibt Autorin wie die Debütantin Charlotte Gneuss. Charlotte Gneuss ist 31, schreibt ein Buch, das in den 70er Jahren 1976 in der DDR spielt, das sich mit einer jugendlichen Stasi-IM auseinandersetzt. Dieses Buch wurde überall gelobt. Dieses Buch ist inzwischen in der 8. Auflage. Es hat den Aspektepreis bekommen. Es wird im Fernsehen besprochen. Es ist jetzt sogar auf unserer Deutschlandfunkliste der besten 7 für Kinder- und Jugendliteratur. Und alle lesen. Also es gibt nicht die Krise an sich. Es gibt immer noch Leute, die die Buchbranche anziehen, finden und begeistert sind und Bücher kaufen wie verrückt.
Lernfrage, Charlotte Gneuss, der tolle Roman, den du da gerade angesprochen hast, der ist nicht nur für Kinder und Jugendliche, der ist auch für uns Erwachsene.
Genau, der ist eigentlich für Erwachsene, habe ich gedacht, aber man kann ihn eben auch als Coming-of-Age-Roman lesen, weil er von einer 16-Jährigen erzählt. Und er erzählt eben nicht nur von der Stasi, sondern er erzählt auch davon, wie es ist, als Mädchen 16 Jahre alt zu sein. Und das macht er auf eine ziemlich hinreißende Art und Weise. Und man hat das Gefühl, wenn man Instagram aufmacht, das ist voll mit Charlotte Gneuss, ja. Also die Leute lesen es, beschäftigen sich damit, wo ist da also die Krise? Es ist aber auch klar, dass in der Masse weniger Bücher gekauft werden. Es erscheinen aber auch 70.000 Bücher im Jahr in Deutschland. Das ist eine ganz schöne Menge. Also es gibt eine Charlotte Gneuss und 69.999 andere Bücher. Und von denen sind nicht alle von Richard David Precht oder Herfried Münkler. Natürlich, die werden weniger gekauft. Damit muss man sich auseinandersetzen. Die Buchbranche hat darauf ja auch schon reagiert. Also es erscheinen nicht mehr so viele Bücher wie noch vor 8, 9 Jahren. Ja, man hat das ein bisschen geschrumpft. Und von einer Krise selbst kann ich nicht spüren, weil ja die ganze Zeit lang über Literatur diskutiert wird. Es ist ja voll.
Jan, so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ein Stichwort will ich auf jeden Fall noch aufgreifen, das du auch aufgebracht hast, nämlich natürlich die künstliche Intelligenz, die auch in unserer aller Munde und Gedanken ist. Ist sie eine große Bedrohung? Ist sie ein großes Thema auf dieser Messe? Oder sagst du auch da, Gemach, Gemach, ruhig Blut?
Die künstliche Intelligenz, seitdem sie da ist, wird verdächtig, die Menschheit abzuschaffen. Die Literaturbranche geht da ein bisschen anders mit um. Also Hannes Bajor beispielsweise, der Autor, hat jetzt einen Roman vorgelegt, Berlin, Miami, der mit Hilfe einer KI geschrieben ist. Dazu muss man nur kurz sagen, KI ist nicht nur ChatGPT, man kann auch KI selber manipulieren. Also er hat eine KI trainiert mit 4 Gegenwartsromanen und dann mit Hilfe dieser 4 Gegenwartsromane und der KI einen ganz eigenen Roman geschrieben und die Möglichkeiten von KI gezeigt. Gleichzeitig hilft KI inzwischen jetzt schon in den Lektoraten, kann Lektorate unterstützen. Ich glaube nicht, dass KI nur eine Bedrohung ist, sondern KI ist eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeiten werden wir auch auf der Messe hier und da vielleicht kennenlernen, in den nächsten Jahren sowieso. Also auch Google hat damals nicht die Literatur abgeschafft.
Preisfrage zum Schluss, wer so gar nicht liest, außer vielleicht auf dem Bildschirm oder eben Zeitungen oder aber eben keine Literatur oder keine Sachbücher, würde es sich für den oder die trotzdem lohnen, auf die Buchmesse zu fahren?
Es lohnt sich schon allein deshalb, auf die Buchmesse zu fahren, weil es überall was zu erleben gibt. Es sind eben nicht nur Bücher, sondern es sind Erlebnisse, Erlebnisangebote, die dort gemacht werden. Und man hat seinen Spaß, einen anderen Spaß als bei der internationalen Automobilausstellung, wo man sich in Autos hineinsetzen kann. Aber hier kann man sich in Geschichten hineinsetzen und man wird auf interessante Leute treffen. Und es gibt auch immer wieder die Liste der meistgeklauten Bücher auf der Buchmesse. Wir wollen hier überhaupt niemanden dazu anstiften, aber einfach zeigen, man hat die Möglichkeit, dort der Literatur auf besondere Art und Weise nahe zu kommen.
Jan Drees, danke, dass du zu uns ins Studio gekommen bist, bevor du dich auf den Weg nach Frankfurt am Main machst. Danke für deine Einschätzung.
Sehr gern.
Damit sind wir für heute am Ende. Die Redaktion dieser Folge hatte Philipp May und ich bin Barbara Spinpatern. Tschüss und bis bald.